Ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn ich mir die Produktivitätsgaps anschaue, die wir haben, also sprich die Möglichkeiten, das Potenzial. Und ich sage immer, das kennst du auch von mir, ich sage immer, die Baubranche hat das Potenzial, jedes Bauprojekt in der Hälfte der Zeit fertigzustellen und zu realisieren. Also 50% Produktivitätsgap. Und dieses schneller Fertigstellen kommt nicht durch, dass wir mehr Menschen da reinstecken, sondern einfach nur durch die Optimierung des Produktionsprozesses, als auch des Planungsprozesses und so weiter und so fort.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit. Mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Heute zu Gast bei Die Zukunft baut mit ist Professor Dr. Klaus Nesensohn. Er ist Bauingenieur, Hochschulprofessor und einer der prägenden Vordenker für Lean Construction und Produktionssysteme im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit einer zentralen Frage: Wie können wir Bauprojekte wie stabile Produktionssysteme organisieren? Mit seiner Arbeit an der TU Graz und als Mitgründer der Refine verbindet er Theorie und Praxis. Anton war schon einmal zu Gast in deinem Podcast, dem Refine Your Mindset. Heute bist du bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Klaus.
Hallo, freue mich auch.
Wir sprechen heute über Produktionslogik statt Projektchaos, über Taktplanung, Lean Construction und das im internationalen Vergleich. Vielleicht kannst du uns, Klaus, zum Einstieg erklären, woher stammt deine Begeisterung für Lean Construction und das Produktionsdenken?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich bin ja selber auch als Zimmermann bin ich in die Bauindustrie gekommen. Ich hatte irgendwann mit 13 war es. Da darf man im Allgäu, wo ich aufgewachsen bin, darf man ein Praktikum machen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Automobil, wie mein Bruder, Kfz-Mechaniker oder Kfz-Troniker, Mechatroniker oder in den Baubereich. Und habe dann mal bei meinem Bruder in der Arbeit mitgearbeitet, mir das angeschaut, wie das ist, so ist, an Autos zu schrauben und zu machen. Dann bin ich auf die Baustelle gegangen und habe bei einem Elektrobetrieb im Ort ein Praktikum gemacht. Da wusste ich aber nach einer Woche Schlitze klopfen im Ziegelhaus, das möchte ich nicht machen. Und tatsächlich ist eigentlich da, hab ich am letzten Arbeitstag von dem Praktikum, haben wir die Elektroleitungen in einem Holzbauhaus gemacht. Und dann habe ich so gesehen, wie die Zimmerleute dort arbeiten und dachte mir so, hey, das ist eigentlich noch ganz cool. Und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, hey, ich möchte ein Praktikum als Zimmermann machen. Und so bin ich in die Baubranche gekommen. Was bringt mich zum Produktionsdenken? Ich war dann sehr ambitioniert. Mit 18 war ich tatsächlich schon Projektleiter, Teamführer und durfte mit 40-jährigen Bauleitern, das war halt, wir waren eine kleine Zimmerei und da hat man immer durchgewechselt und ich wollte unbedingt mal Projektleiter sein. Also hat mein Chef mir die Möglichkeit gegeben, ein paar Wochen nachdem ich 18 war, dass ich das machen darf. Und dann sind die Kollegen, die halt ja 20 Jahre älter waren wie ich, mir unterstellt worden. Und jetzt kann man sich vorstellen im Allgäu, wie das dann auch abläuft, wenn dann so ein 18-Jähriger dasteht und der 40-Jährige stellt sich dann besonders schwierig an. Und so habe ich versucht, mein erstes Projekt umzusetzen und habe halt direkt gemerkt, das ist verdammt schwer, eine Arbeitswoche vorzudenken, vorzuplanen und am Freitag dazustehen und zu sich selbst zu sagen, ja, das hat jetzt genauso alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und meine Quote war, dass es jede zweite Woche schief ging. Und dann habe ich das 1,5 Jahre, 2 Jahre gemacht und dann ist irgendwie bei mir so im Hinterkopf gereift, das kann doch nicht sein, dass ich mich Sonntagabend hinsetze, im Notizbuch mir aufschreibe, was ich auf meinem Projekt erreichen möchte und am Freitagmittag muss ich feststellen, dass es nicht geklappt hat. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder und es lag nicht am schlechten Wetter. Es waren eher solche Sachen wie Entscheidungen haben gefehlt, Pläne waren doch nicht richtig, Material ist zu spät gekommen, Mitarbeiter sind ausgefallen oder mein Chef hat die Mitarbeiter auf eine andere Baustelle geschickt. Und mich hat es so tierisch genervt und ich dachte, ich will das besser machen. Und ich dachte tatsächlich damals, mein armer Chef, auf Holz geklopft, im Nachgang muss ich sagen, war es ein extrem guter Chef. Aber ich habe damals gedacht, das ist alles die Schuld von ihm und im Büro und in der Arbeitsvorbereitung. Er macht seinen Prozess nicht sauber und ich möchte da hinkommen. Also bin ich Technikerschule, Bauingenieurstudium und habe studiert und gelernt. Und im Bachelorstudium ist mir das Thema Lean gekommen. Bis dahin dachte ich, Projektmanagement ist die Lösung, weil es ja jeder in der Branche propagiert, Projektmanagement hoch und runter. Und letztlich hat es dann in der Bachelorarbeit aber so richtig Klick gemacht und mir aufgezeigt, nee, wenn ich an der Produktion gedacht hätte, als Zimmermann zurückspringend, als 18-Jähriger, dann hätten meine Baustellen besser funktioniert. Dann hätte ich mit den richtigen Menschen kommuniziert, deren die Abläufe aneinander, jeder hätte gelernt, nacheinander zu gucken und nicht nur auf seine Arbeit. Und deswegen bin ich so begeistert an Produktionsdenken, weil es einfach der Branche hilft, vom einfachen Handwerker, sogar vom Lehrling an, bis hoch zum Geschäftsführer, Inhaber von egal, Mittelständler, Großkonzerne, bis hin zum Bauherrn. Selbst der Bauherr hat was davon, wenn er sein Projekt schneller bekommt. Und das begeistert mich bis zum heutigen Tage, jeden einzelnen Tag, wenn ich aufstehe.
Anton, was waren denn eure bisherigen Berührungspunkte abseits von dem erwähnten Podcast?
Ja, und Klaus habe ich kennengelernt im Jahr 2017. Da hat die Refine eine Studienreise nach Skandinavien organisiert und da waren einige österreichische Kollegen mit dabei. Wir waren da damals mit Klaus in Dänemark, in Norwegen, in Finnland und haben uns angeschaut, wie Skandinavien eben genau mit dieser Thematik umgeht, wie die ihre Baustellen steuern, was die bereits wesentlich digitaler machen als wir. Und wir waren unglaublich fasziniert von dem, was dort abläuft. Und haben dann auch aus dieser Erfahrung heraus gesagt, okay, wir müssen uns hier weiter auch zusammen, sage ich jetzt mal, setzen, stärker miteinander verbinden, um genau diese Themen voranzutreiben. Und das war dann auch ein bisschen eine Geburtsstunde unserer Smart Construction Austria. Wir haben das da oben beschlossen, dass wir das machen. Und das ist ja unsere Mittelstandsvereinigung, wo wir 6 Kollegen sind und uns mit Forschung und Entwicklung befassen, unter anderem auch mit Lean befassen. Also war wirklich eine sehr interessante und spannende Reise. Hat für uns einen großen Impuls gegeben. Das Einzige, was wir nicht ganz einschätzen konnten, ist, wir haben gesehen, dass die Baustellen sehr perfekt ablaufen und sehr gut ablaufen, aber irgendwie war alles mega gechillt da droben in Norwegen. Ja, da geht es also nicht so zu wie bei uns, ja, nicht drunter und drüber, es geht irgendwie mega gechillt zu. Wir konnten dann nicht einschätzen, ist es am Ende auch produktiv oder nicht. Was wir aber gesehen haben, es ist wirklich wesentlich stressfreier, wesentlich geordneter, wesentlich sauber, wesentlich smoother. Ja? Das war für uns so das spannende Moment, um zu sehen, okay, man kann es auch anders machen, als wir das tun. Und das war so der erste Kontakt, wo wir uns dort besser kennengelernt haben. In der Folge sind wir immer wieder aufeinander getroffen, eben in Sachen Podcast oder auch auf gemeinsamen Vorträgen oder bei Veranstaltungen. Haben uns immer wieder ausgetauscht und ich glaube, von den Gedanken her sind wir natürlich irgendwo ähnlich und haben ähnliche Gedanken. Gib aber zu, dass wir bei uns im Unternehmen das Thema Lean nicht ganz so stark und gut betreut haben, wie wir es ursprünglich gewünscht haben. Das war ein Kapazitätsthema. Sind aber jetzt gerade dabei, uns dort auch im Haus mit der Ressource entsprechend auszustatten, um jetzt wirklich uns intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es, glaube ich, ganz eine wichtige Komponente ist, um am Ende wieder produktiver zu werden, um weniger Fehler zu machen und um auch ein bisschen Druck und Stress aus den Projekten herauszunehmen.
Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, müssen wir noch einmal zurückgehen zu Klaus und seinem Werdegang. Wie hat er sich denn seinen, ich nenne es mal Idealismus, ins Heute gerettet? Du bist immer unterwegs zwischen Theorie und Praxis, hast dann die Refine gegründet. Bitte erläuter uns einmal, wie es zu diesem Schritt kam, also vom Analysieren zum Verändern.
Ja, tatsächlich in dieser Zeit, Bachelorstudium Bauingenieurwesen und durch das, dass ich mein ganzes Studium über weiterhin als Zimmermann gearbeitet habe, die Zimmereien im Allgäu, ich war da mit 2 Zimmereien immer in Kontakt und auch wenn die eine mal keine Arbeit hatte in Semesterferien, dann hatte die andere Arbeit. Das war einfach so ein Hand in Hand und dann konnte ich immer wieder zurück und habe immer reale Projekte gemacht und habe natürlich da auch schon versucht, so ein bisschen das Gelernte in der Theorie auf der Baustelle, wenn in der Mittagspause oder so oder wenn du morgens aufs Projekt fährst, mit meinen Kollegen nur so anzudiskutieren. Und das hat mich immer gereizt, weil das gar nicht so einfach ist, deinem eigenen Handwerk was zu erklären, was du jetzt vom Gedankenprozess hast, weil das nicht die Norm ist, wie es auf der Baustelle abläuft. Und das hat mich immer, tatsächlich fand ich immer eine sehr interessante Herausforderung. Nichtsdestotrotz war ich sehr lernbegierig und ich war dann tatsächlich noch in Nigeria bei Bilfinger und Berger, weil ich noch Großkonzernluft schnuppern wollte und dachte, ein Praxissemester in Nigeria ist ganz gut dazu. Da war ich bei einem Hochhausbaustelle und habe gesehen, dass so ein Großkonzern ja, also was der Anton und ich als unproduktiv bezeichnen, ist für einen Großkonzern höchste Produktivität, was die sich nur vorstellen können. Also es ist unglaublich, wenn man sieht, wie so ein Großkonzern unproduktiv arbeitet und agiert, weil einfach die schiere Größe das schon so ausmacht. Und das hat mich eigentlich aber dann dazu gebracht zu sagen, ja okay, weil da hat man dann noch gemerkt, dass die Bauherren auch eine große Rolle spielen. Wenn die, also die haben auch einen großen Einfluss auf die Produktivität. Und dann bin ich zurückgekommen und wollte unbedingt auf der Bauherrenseite arbeiten. Und in Deutschland gibt es ja dieses Phänomen Projektsteuerung, Projektcontrolling. In Österreich wächst das mittlerweile auch recht stark. Ist einfach ein Versuch gewesen, wie man Projekte wieder irgendwie in Gang bringen könnte, hilft aber nicht. Und ich bin dann dort in eine Projektsteuerungsfirma rein, um dort Erfahrung zu sammeln und habe dann auch gelernt, Klaus, du hast da keinen Einfluss. Du bist genauso mitgeschleift, du dokumentierst nur, wie alle anderen versagen, um den Bauherrn ein bisschen zu helfen, aber eigentlich hilft es ihm auch nicht. Und dann ist eigentlich der Entschluss für mich klar gewesen, ich gehe nach England, ich möchte für das Thema Lean Construction noch viel mehr lernen, weil jetzt habe ich irgendwie Bachelor- und Masterarbeit geschrieben, sehr für die Interviews, schon mit internationalen Größen wie Glenn Ballard, Lauri Koskela geführt. Und für einen Hauptschulabgänger eigentlich undenkbar, aber mein Professor meinte dann, du, einfach mal probieren, einfach mal machen. Habe ich mich beworben um eine Doktorarbeit in England, in Liverpool, weil dort eben auch sehr viele Größen von Lean Construction waren, dass ich eine Doktorarbeit im Bereich Lean Construction schreiben kann. Gesagt, getan, habe dann eine Zusage bekommen, habe gekündigt, war 4 Wochen später in Liverpool, habe dort angefangen mit mittelmäßig gutem Englisch einen englischen Doktor zu machen. War sehr intensiv, hieß für mich 2 Jahre lang 6-Tage-Woche und keinen Urlaub. Und habe es dann aber tatsächlich als Schnellster in dieser Universität geschafft, in 2 Jahren, 2 Monaten eine Doktorarbeit fertigzustellen. Und da habe ich dann irgendwann auch wieder ein bisschen arbeiten müssen, logischerweise. Und habe als Berater gearbeitet, in einer kleineren Beratungsfirma in Chester. Und das hat mir eigentlich aufgezeigt damals, hey, Beratung muss nicht hochnäsig sein. Beratung muss nicht Theorie und PowerPoint-Folien sein. Beratung im Lean-Bereich kann ganz hands-on sein. Die kann ganz nah am Prozess mit den Leuten sein, um die anzuleiten, dass sie besser werden. So ein bisschen wie ein Fußballtrainer, ein Coach in der Coaching-Zone, der auch ganz klar sagt, hey, ich spiele nicht besser Fußball wie du da draußen auf dem Feld, aber ich kann dir helfen, dass du noch besser wirst und noch mehr aus dir und deiner Mannschaft rausholst. Und mit diesem Blickwinkel bin ich quasi dann von Liverpool direkt zurück nach Deutschland und habe mich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen in der Projektsteuerung, der ähnlich frustriert war nach 18 Jahren Projektsteuerung und wenig helfen. Wir zwei haben dann gesagt, hey, wir wollen uns beide selbstständig machen. Und zu ist einfacher wie allein. Und somit hat sich Refine gegründet und das ist jetzt 11 Jahre her und genauso kam ich auch zu meiner Professur. Da gab es eine Ausschreibung und dann hieß es, die Hochschule für Technik sucht einen Professor in Teilzeit für das Thema Lean Construction. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich bin jetzt zwar erst 33, die Firma ist 3 Jahre alt. Ich glaube, Anton weiß das, da hat man alles andere als Zeit bei einem 3 Jahre alten Unternehmen. Aber wenn ich die Chance jetzt nicht wahrnehme, dann geht sie mir durch die Türe durch. Und wer weiß, ob es in ein paar Jahren nochmal eine Ausschreibung für eine Professur für Lean Construction gibt. Und toi, 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 das mache ich jetzt auch schon 8 Jahre lang. Und ich bin bis heute der einzige Professor, der 100% seiner Professur für das Thema Lean Construction und integrierte Projektabwicklung aufbringen darf in Bachelor und Master. Es ist immer noch in Deutschland im Novum, dass ich mich 100% meiner Professurtätigkeit mit diesen neuen Themen beschäftigen darf und nicht die alte Welt des Planen und Bauens mit Gantt-Chart, Terminplanungen und kritischen Faden-Themen lehren muss. Und das finde ich so super. Und das ist so der Weg. Und so ist auch Refine als Firma dann sehr praxisnah, als praxisnahe Beratungsfirma, die nicht wie McKinsey um die Ecke kommt und ein paar PowerPoint-Slides zeigt, groß geworden.
Anton, du hast vorher ganz selbstkritisch gesagt, dass ihr in Sachen Lean Construction noch nicht da seid, wo ihr vielleicht hin wollt. Oder willst du da hin? Erläuter doch mal, wie die Situation da gerade ist.
Ja, natürlich ist es für uns auch eine ganz wichtige Angelegenheit und wir wollen natürlich dort auch hinkommen. Wir haben uns halt in den letzten Jahren eher anderweitig, sage ich jetzt einmal, intensiver befasst, um das Unternehmen von einem klassischen Baubetrieb zu einem Design-and-Build-Unternehmen hinzuentwickeln. Und da waren sehr, sehr viele Einzelschritte zu machen, sehr viele Aufgaben zu lösen, neue Geschäftsfelder aufzubauen, neue Mitarbeiter auch anzuwerben. Und da ist das Lean-Thema halt ein bisschen unter die Rede gekommen, wie man so schön sagt. Aber jetzt ist dieser Bereich Design-and-Build relativ stabil und jetzt befassen wir uns auch aufgrund der Marktsituation wieder intensiver mit unserem eigenen Produktionsprozess. Das ist eigentlich das einzig Gute an der schwierigen Marktsituation, dass wir wieder beginnen, auf die Baustelle hinzuschauen und zu schauen, was können wir denn dort wirklich verbessern. Und wir sind ein Unternehmen, das ja noch die Gewerke selber ausführt, auch mit eigenen Mitarbeitern. Das heißt, für uns ist natürlich ein optimaler Produktionsprozess erfolgsentscheidend. Wir sind da nicht ein Bauunternehmen, wie es sonst oft verbreitet ist, das alle produktiven Tätigkeiten einfach vergibt, ja, und sagt, ich werde schon anfinden, der es billiger macht, als ich es angeboten habe, und da bleibt man in der Deckungsbeitrag. Das ist da nicht unser Zugang. Wir haben die Handwerker ja selber im Haus, wir bilden sie selber aus, wir steigen sogar in neue Handwerker ein. Und deshalb ist noch ein optimaler Ablauf und Produktionsprozess, vor allem auch für unsere Eigenleistungen, von hoher Bedeutung. Und da ist noch Lean, da gibt es auch verschiedene Zugänge, aber der Gedanke, sage ich jetzt mal insgesamt, ist natürlich schon ein sehr erfolgsversprechender, um das auch auf den Baustellen besser hinzubekommen und das dort wirklich besser steuern zu können. Ja, es steht bei uns auf der Agenda, wir haben uns das für heuer eindeutig vorgenommen, dass das jetzt eines der Schwerpunktthemen wird, das für uns eine hohe Bedeutung hat, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Und nicht nur wettbewerbsfähig zu bleiben, auch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, insgesamt den ganzen Ablauf wieder flüssiger und beherrschbarer zu machen. Denn eines der großen Probleme, was ich schon sehe, ist natürlich, die zunehmende Komplexität führt dann auch zur Überforderung, sowohl der Organisation als auch in der Mitarbeiterschaft. Und wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen. Und Lean ist auch ein Hilfsmittel dazu, um genau solche komplexen Angelegenheiten irgendwo runterzubrechen und besser in den Griff zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, um auch die Mitarbeiter im Unternehmen und in der Branche halten zu können. Das halte ich auch für ganz einen wesentlichen Aspekt, ja, dieses Zugangs zum Planen und Bauen.
Also dann würde ich direkt gerne da noch was ergänzen wollen, Anton. Ich bin sogar tief davon überzeugt, dass genau mit diesen Grundeigenschaften, die Riederbau mitbringt, dass man da in der Lage ist, früher hat man gesagt, der Tesla der Elektromobilität zu werden. Heute ist Tesla da jetzt nicht mehr so ganz positiv belegt, aber im Endeffekt Vorreiter zu werden, weil diese Zwischenhändler, diese GUs, die Zwischenhändler sind und alles irgendwie untervergeben, die haben keine Verantwortung und auch keinen Einfluss, keinen echten Einfluss auf ihren Produktionsprozess. Die haben nur Einfluss auf die Werkverträge, die sie ausführen und vergeben und machen und tun. Und wenn wir wirklich an die Produktivität herangehen wollen, dann muss ich einen Einfluss auf eine Wirksamkeit auf den Produktionsprozess haben. Und das bekomme ich am besten, wenn das meine eigenen Mitarbeiter sind, wenn das meine eigenen Gewerke sind und die den Großteil der Wertschöpfung abdecken. Und wenn es dann noch weitergeht, dann gibt es noch die Variante, dass ich Partner, echte Partner, Wertschöpfungspartner habe, mit denen ich wiederkehrend zusammenarbeite. Und wie Anton, wie du es schon gesagt hast, es sind auch Geschäftsfelder dann dazu wichtig. Ich muss das richtige Puzzle an Geschäftsfelder haben und die richtige Region haben, weil ich kann das dann nicht endlos skalieren, weil da geht es um den Mensch, da geht es um die Firmenphilosophie und um den Zugang zu diesen ganzen Verantwortungsthemen in der Produktion. Und es ist weniger ein vertragsbasiertes Handeln. Und ich sage auch immer gerne ein bisschen abwertend, und das meine ich auch abwertend, die großen GUs sind eigentlich nur Zwischenhändler. Die sind eigentlich nur noch so eine Amazon-Plattform, aber viel mehr können die gar nicht mehr.
Da bin ich voll bei dir. Unsere Firmenphilosophie ist, die Dinge selber zu machen, selber in der Tiefe kennenzulernen, mit eigenen Mitarbeitern, mit allen Themen, die wir damit natürlich verbunden sind. Das ist sicher der mühsamere Weg. Gib aber zu, dass es gerade jetzt wieder zeitweise etwas schwierig ist, weil die Marktsituation die Händler etwas bevorzugt, ja, weil es halt da und dort Überkapazitäten gibt oder auch die Möglichkeit gibt, speziell in Deutschland, dass man sich immer noch günstigere Arbeiter von irgendwoher bedient. Gerade der deutsche Rechtsrahmen mit dem Mindestlohn versus Tariflohn lässt ja dort sehr viel Spielraum zu. In Österreich ist es ein bisschen besser geregelt und läuft ein bisschen an unseren Bestrebungen momentan zuwider. Aber in der Langfristsicht hoffe ich schon, dass sich unsere Systeme durchsetzen. Wir sehen ja, dass es gerade im Bereich der qualifizierten Facharbeiter schon ein großes Problem gibt. Wir bekommen wesentlich weniger nach, als die Branche verlassen. Das heißt, wir laufen dort auf einen echten Mangel zu. Und ich bin fest davon überzeugt, wer sich um die Leute gekümmert hat und dann in absehbarer Zeit noch qualifizierte Facharbeiter hat, wird auch entsprechend Aufträge bekommen. Aber ganz aktuell tun wir uns teilweise wirklich schwer gegen die Händler, weil es denen halt gelingt, günstig einzukaufen. Ich hoffe aber nicht, dass das ein Dauerzustand ist, denn ich glaube, am Ende wäre keine gute Baupost da, weil am Ende haben wir dann keine Leute, die wissen, was sie tun, was sie machen, die das wirklich irgendwo können. Und das Ganze hat dann ganz interessante Auswüchse, speziell jetzt in Deutschland, das ist ein bisschen ein Nebenaspekt, ist dieses Tariftreuegesetz. Ja, jetzt ist man in Deutschland draufgekommen, wir vergeben dort Milliarden an öffentlichen Aufträgen. Auch wenn es blöd hergeht, dann landet es gar nicht bei unseren eigenen Leuten, den Sozialsystem einzahlen, sondern bei Leuten von irgendwoher. Ja? Und das will man jetzt mit diesem Gesetz unterbinden, ist zwar wieder typisch unglaublich bürokratisch und aufwendig, aber der Grundgedanke ist interessant, dass sich der jetzt in der Politik widerspiegelt, dass wir schon achten müssen, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch in der Branche Kompetenzen haben, dass es Leute gibt, die junge Leute ausbilden, das meiste Wissen an Lehrlinge weitergeben und dass man wirklich weiß, was man tut. Und das geht eben nur mit eigenem Personal, das geht nur mit eigenen Unternehmen, das geht sicher nicht als reine Händler. Deshalb glaube ich, hat es auch mehr als den unternehmischen Aspekt, es hat auch einen gesellschaftlichen und Branchenaspekt, ja, dass wir darauf schauen. Ich glaube, die Politik hat es erkannt, wie sie es löst, finde ich zwar ein bisschen nicht ganz geschickt, das kommt man anders auch lösen. Aber immerhin ist mal die Erkenntnis da, wir brauchen wieder Leute, die wissen, was auf dem Baustein los ist und wie es geht.
Ich habe da eine gute Erfahrung gemacht, das ist jetzt auch schon 12 Jahre her. Als Berater in England. Und zwar haben wir dort Wales, eine Stadt in Wales beraten, die Ähnliches vorhatte, weil in England EU-Vergabegesetz galt damals dort auch, heute nicht mehr. Und die haben auch gesagt, hey, wenn wir eine Schule bauen, dann wollen wir nicht, dass Hochtief aus Deutschland kommt und die Schule baut und die Unternehmen kommen aus Polen oder Ungarn oder sonst irgendwoher. Wir hätten ja schon gerne, dass etwas an sozialer Wertschöpfung, Social Value haben sie das genannt, also sozialer Mehrwert und soziale Wertschöpfung im Ort bleibt. Also und gleichwohl fand ich aber schon auch richtig gedacht, wenn eine ausländische Firma ein Top-Know-how hat und viel besseres Know-how hat als die hiesigen und das zu einem fairen Preis hier reinbringen kann, kann man das ja auch kombinieren. Und da hat man Vergabemodelle aufgesetzt, wo eben dieser Social Value gemessen worden ist. Und da musste man nachweisen, wenn man als egal hiesige oder vom Ausland kommende Firma kommt, wie man denn die örtlichen Handwerker einbindet in sein Projekt. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch, Engländer haben ja auch eine Tendenz für sehr viel Bürokratie, aber die haben es, fand ich, eigentlich in einem sehr eleganten Weg vorangebracht. Und das Ergebnis war, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass viel weniger ausländische, also öffentliche Aufträge an ausländische Firmen gegangen sind, weil es natürlich für die ausländischen Firmen extrem schwer war, sich mit einem Schreinerbetrieb im Ort irgendwie zu bandeln, weil der natürlich schon mit den hiesigen Firmen zusammen war und so weiter und so fort. Mhm. Also die Bestrebung ist auf jeden Fall die richtige und ich will aber noch ergänzen, Anton, ich bin davon überzeugt, auch wenn das heute ein schwergängiger Weg ist und du sagst, hey, die Händler haben jetzt bei einer Marktsituation manchmal die Nase vorn, weil sie es irgendwie billiger verkaufen. Und letztendlich, die verschieben, aus meiner Sicht, verschieben die nur ihren Verlust. Der ist halt nicht heute da, der ist halt irgendwann später da. Ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn ich mir die Produktivitätsgaps anschaue, die wir haben, also sprich die Möglichkeiten, das Potenzial. Und ich sage immer, das kennst du auch von mir, ich sage immer, die Baubranche hat das Potenzial, jedes Bauprojekt in der Hälfte der Zeit fertigzustellen und zu realisieren. Also 50% Produktivitätsgap. Und dieses schneller Fertigstellen kommt nicht durch, dass wir mehr Menschen da reinstecken, sondern einfach nur durch die Optimierung des Produktionsprozesses, als auch des Planungsprozesses und so weiter und so fort. Ja, schwierig ist es in heutiger Zeit, Projekte da hart dran zu messen. Ich habe eine wissenschaftliche Studie mal gemacht für Innenausbauprojekte. Und dort haben wir traditionelle Projektabwicklung, was das Unternehmen noch gemacht hat, in ein paar wenigen Projekten, neben Lean-Projekte gestellt. Und wir haben 127 Projekte, die abgeschlossen waren, gegen 4 Lean-Projekte, die mit der neuen Art und Weise umgesetzt worden sind, verglichen. Und wir haben dort im besten Projekt 43% Produktivitätsvorteil nachweisen können. Bei gleicher Personalgröße, bei vergleichbarer Projektgröße, vergleichbarer Projektkomplexität. Und das hat mir schon nochmal aufgezeigt, die Möglichkeiten sind da. Das klappt nicht gleich von Anfang an, aber ich möchte dich da motivieren, Anton. Umso besser das wird, umso mehr Produktivitätsgains du generierst, umso schlagfertiger bist du auch in einer schwierigen Marktsituation gegenüber diesen Händlern. Und das sehen wir ja auch in anderen Branchen, ob es Schreinereien sind oder Produktionsbetriebe, die Engineer to Order, also so Maschinenbau, die Einzelmaschinen bauen, haben auch sehr viel Ähnlichkeit mit der Baubranche, die Lean dann für diese Einzelfertigungen angewendet haben, was durchaus eine Vergleichbarkeit ist mit dem Bauwesen. Nicht alles ist individuell im Bauen, viele Dinge sind wiederkehrend. Aber das gesamte Stück ist definitiv individuell. Es ist selten exakt das gleiche Gebäude. Und wenn man das miteinander sauber kombiniert, kriegt man aber sehr viel Produktivitätsvorteile. Und ich bin davon überzeugt, dass das langfristig eigentlich dazu führt, dass man Marktvorreiter sein kann.
Anton, wie geht's dir mit diesen Zahlen? 50%, 43%?
Ich meine, 50% ist jetzt sicher sehr hochgegriffen, aber der Klaus ist ein Berater. Der muss mal die Latte hochlegen, das ist ja sein Job. Und so verkauft er auch seine Leistungen. Das finde ich schon sehr, sehr hochgegriffen. Aber dass es Potenziale gibt in einer doch erheblichen Größenordnung, das glaube ich, wird uns mittlerweile in der Baubranche schon alle sehr klar. Aber entscheidend ist natürlich auch, welche Möglichkeiten haben wir dort auch Projekte zu optimieren. Und so wie die Branche derzeit aufgestellt ist, oft mit der strikten Trennung von Planung und Ausführung oder Einzellosvergabe, hat man halt oft als Handwerker sehr wenige Möglichkeiten, noch Einfluss zu nehmen. Da kann man vielleicht nur den eigenen Ablauf etwas optimieren, aber das große Ganze liegt da nicht in unserer Hand. Und ich glaube, entscheidend ist schon, dass man es dann nochmal aus meiner Sicht in unsere Hand bekommen, ja, um dort wirklich den gesamten Prozessablauf optimieren zu können. Und der beginnt halt ganz vorne bei der Idee über den Entwurf bis zur eigentlichen Planung, Arbeitsvorbereitung und Bauausführung. Und wenn wir nicht die gesamte Prozesskette irgendwie in eine Hand bekommen, die auch dafür verantwortlich ist, dass dann Qualität, Kosten und Termine passen, dann glaube ich, wird es schwierig werden, Produktivitätspotenziale zu heben. Und da bin ich beim Klaus. Ja, wir haben jetzt eine Branche, die sehr verrechtlicht ist, wo es sehr viele Dokumenteure gibt, ja, die dann eigentlich das Versagen der anderen, weil selber hat man dann ja nie eines, ein Versagen irgendwie dokumentieren, damit man am Ende sagen kann, wer ist jetzt die Schuld, dass die Kosten explodiert sind, die Termine daneben gegangen sind. Und da braucht es schon einen brutalen Paradigmenwechsel und wir müssen wieder darüber nachdenken, wie können wir Best for Project, wie können wir das Projekt als solches optimieren und besser abwickeln. Und das heißt, wir brauchen auch, glaube ich, um wirklich größere Hebel dort einsetzen zu können, neue Kooperations- und Zusammenarbeitsmodelle. Ohne die wird es wohl nicht gehen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Es nutzt nichts, wenn wir beim konfrontativen Werkvertrag in Einzelgewerksvergabe bleiben und dann sagen, und jetzt steuern wir das alles toll oder nicht. Das funktioniert nicht. Und das haben wir in Skandinavien schon gesehen. Das war für mich sehr, sehr spannend. Weil bei denen waren IPAs oder IPDs oder solche Allianzmodelle waren dort eigentlich Stand, damals schon vor 10 Jahren ungefähr. Das war dort ganz normal, dass die gemacht haben. Es war ganz normal, dass der General Contractor dann das Modell aufgebaut hat, aus dem Modell heraus auch alle Informationen erhalten hat für die Steuerung des Projektes, für die Kalkulation des Projektes etc. etc. Das war für mich schon sehr, sehr faszinierend, weil man dann ganz andere Hebel hat, das zu optimieren und durchzuziehen. Und das, glaube ich, ist momentan im Dachraum zumindest einmal eine Diskussion, die wir führen. Aber natürlich versucht auch jeder jetzt, sich seinen Schrebergarten zu halten. Und jetzt haben wir halt da und dort gewisse Konflikte innerhalb der Branche, weil sie in der Wertschöpfungskette Sachen verschieben. Und das dauert halt eine gewisse Zeit, ja, bis wir dort, glaube ich, die Branche besser aufgestellt haben. Aber das ist, glaube ich, unbedingt erforderlich. Sonst wird es nie funktionieren. Und wenn man mal in andere Industrien hineinschaut, egal ob Automobil oder sonst irgendwas, ja, niemand werkelt so wie wir am Bau. Also, dass man alles nur Prototypen baut, dass der Designer mir sagt, wie ich das auszuführen habe, ja, dass man eben keine Gleichteile verwenden kann, nichts systematisieren kann, nichts standardisieren kann und, all diese Probleme. Also eigentlich ist ja völlig klar, warum es am Bau so läuft, wie es läuft, ja. Aber es ist nicht so einfach, den Schalter umzustellen und zu sagen, morgen ist alles anders. Aber ich glaube schon in der Tendenz, dass sich die Branche in die richtige Richtung entwickelt. Aus meinem Blickwinkel kann es ein bisschen schneller gehen, wie es derzeit läuft.
Anton, du sprichst davon, dass Lean Construction einen Kulturwandel benötigt. Wenn wir uns jetzt den Unterschied zwischen Projektlogik und Produktionslogik anschauen, welche Schritte sind denn da als erstes zu gehen? Was ist da zu tun?
Also der erste Schritt ist eigentlich, der wurde von Anton schon vorhin gerade mehrfach angesprochen, wo ich immer das Wort auf der Zunge hatte, wir haben einen Systemfehler, ein Systemproblem. Weil es ist ja unerklärbar, dass alle Baustellen, oder nicht alle, aber fast alle Baustellen in Deutschland, Österreich, Schweiz ähnlich schlechte Ergebnisse einfahren. Es sind ein paar wenige und das ist dann immer zurückzuführen auf eine sehr starke Firmenkultur, auf eine sehr starke Kultur auf der Baustelle, die es schaffen, wiederholbar mehr Erfolg zu haben wie andere. Und das liegt daran, dass die einen Systemwechsel vorgenommen haben. Und Anton, du sagtest vorhin, dass wichtig ist, dass einer die Verantwortung trägt für die Produktionsprozesse. Ist absolut richtig, weißt du, sehe ich genauso. Aber genau dieses Wort einer Verantwortung trägt, triggert heute leider immer noch Bauherren, dass sie einen Totalunternehmer beauftragen. Dass zu den ganz Großen gehen, weil da muss ich ja nichts mehr machen. Dann habe ich einmal eine funktionale Ausschreibung gemacht und dann kümmert sich einer darum. Und das reicht eben nicht, weil dann habe ich diesen Systemwechsel nicht vollzogen. Systemwechsel für mich bedeutet, und ich glaube auch für den Anton, bedeutet einfach, wir müssen eingestehen, dass es eine total dämliche Idee ist, dass ein Fremder plant, ohne zu wissen, wer später das Ganze bauen wird. Ich schmeiße das über den Zaun, weil jemand hat dann diesen Plan bepreist und der günstigste Preis, was ja vermeintlich auch heißt, der hat es am wenigsten verstanden, der kriegt den Auftrag, der plant dann nochmal, weil er es ja dann so planen muss, wie es er auch herstellen kann. Also zahlen wir in diesem System schon mal zweimal Planung. Einmal eine Planung, nur damit jemand bepreisen kann, die gar nicht so viel bringt. Dann plant nochmal jemand und dann geht es weiter. Und das ist einfach eine dämliche Idee und das muss uns einfach bewusst und klar sein, dass das keinen Sinn macht. Und der einzige Grund, warum wir das tun, ist, weil Bauherren eine Sicherheit in der Kostenplanung haben wollen. Deswegen, und ich muss ja wissen, was soll ich denn bepreisen, sonst kann kein Hersteller, also Unternehmer, auch wirklich einen Preis abgeben. Und das ist der einzige Stolperstein, den wir da haben. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Also ich habe selber gerade erst am Bodensee, Anton, du kennst das Projekt in Nonnenhorn, umgesetzt, ein integriertes Projekt, so wie in Skandinavien. Und ganz simpel, nicht so, wir haben in Deutschland sehr viele ganz große integrierte Projektabwicklungen. Man kann das auch zu einer Doktorarbeit machen, das bringt aber alles gar nichts. Man kann das hands-on machen und ich bin auch davon überzeugt, zweiter Schritt ist, also Systemwechsel heißt, weg von zuerst planen, ausschreiben, bauen, hin zu, ich wähle mir meine richtigen Partner aus. Den kann ich so auswählen, weil da geht es um Personen und nicht um Firmenlogos. Da geht es darum, kann der Bauherr mit dem Anton, kann der mit dem Klaus, kann der mit der Katrin und glauben wir, dass wir gemeinsam was richten können. Und da ist es wurscht, welches Firmenlogo da drauf ist, so schön die auch sind. Aber das Firmenlogo reißt es alleine nicht raus. Und dann geht es eigentlich darum, okay, und jetzt lasst uns gemeinsam planen, was du brauchst, lieber Bauherr. Und lass uns gucken, wie wir zügig eine Baugenehmigung einreichen können. Und parallel eigentlich mit diesem Plan ja auch schon die Produktion vorbereiten. Weil wenn wir das so machen, dann können wir auch sehr präzise eine Kostenschätzung abgeben. Mit gleichem Maße, wenn die Baugenehmigung abgegeben wird. Und viel mehr braucht ein Bauherr nicht. Die Sicherheit, wenn er einen Antrag einreicht, darf ich das bauen? Zu wissen, ah ja, das passt auch in mein Budget rein. Und das sind einfache Unterhaltungen, Gespräche, gemeinsamer Prozess. Und der geht ohne Lean, geht der gar nicht, weil ich dann in der Produktionslogik denken muss. Und der verfeinert sich natürlich dann, umso detaillierter man in die Ausführung dann geht, geht es dann weiter raus. Und aus meiner Sicht ist dieser Systemwechsel ist der große erste Schritt, der gegangen werden muss. Weil wenn ich einfach nur Themen wie Digitalisierung, BIM, Lean in mein bestehendes System reinhole, damit komme ich nicht besser weg. Das funktioniert nicht.
Das heißt, man schafft erst eine Struktur in den Prozessen und diese Prozesse lassen sich dann auch digital abbilden und dadurch auch kontrollieren.
Ich würde behaupten, dass die Prozesse sich durch die Menschen am besten kontrollieren lassen. Das hat ein bisschen was mit der Lean-Kultur zu tun. Digitalisierung hilft dabei, die unterstützt uns dabei. Vor allen Dingen, wenn wir dann Richtung jetzt Riederbau macht ja auch Holzbau. Wenn wir Richtung Holzbau gehen, dann ist es natürlich elementar wichtig, dass ich mit der Digitalisierung eine Unterstützung für meine Planung und für meine Produktionsplanung und dann auch später für das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine sorgen kann, um dort Produktivitäten zu haben. Aber viel wichtiger sind mir persönlich tatsächlich, dass Menschen den Prozess verstehen, auch Rückmeldungen geben und Produktionsdenken bedeutet ja, ich tue etwas und ich weiß, Anton wird darauf aufbauend weiterarbeiten und ich habe verstanden, was der Anton braucht, um eine ordentliche Arbeit zu machen. Und jetzt habe ich eine Produktionslogik-Verknüpfung. Ich weiß, welchen Zustand braucht Anton, um ordentlich arbeiten zu können. Und wenn wir das die ganze Kette durchdenken und dann haben wir da in einem typischen Bauprojekt eine Kette von locker 50, 60 Leuten, Und wenn wir die Kette gut bespielen, dann können wir sehr viel von dem Produktivitätspotenzial rausholen. Und da ist Digitalisierung für mich ein sehr guter Helfer, aber es ist ein Unterstützer für die Menschen und kein Ersatz für die Menschen. Es ersetzt die Menschen nicht, es eliminiert sie auch nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Planen und Bauen die Branche sein wird, wo nicht eine künstliche Intelligenz kommt und auf einmal die Dachziegel aufs Dach drauflegt. Die künstliche Intelligenz kann heute schon Coden, Programmieren, Software herstellen. Super. Blöd für die Softwareprogrammierer. Aber wenn wir im Planen und Bauen sind, wird sie uns eher helfen, okay, haben wir an alle Dinge gedacht im Prozess. Oder Beispiel auch aus Skandinavien. Ich war in Estland mit meinen Studenten vor 4 Semestern. Die haben aus meiner Sicht die umfangreichste digitale Baugenehmigung. Die haben nämlich eine Plattform gebaut. Da kann jeder sein Gebäude im BIM-Modell als 3D-Modell hochtun und hat dann 75 künstliche Intelligenz, AI-Checker, die dieses Gebäude testen. Und dann kriege ich als Planungsteam oder Bauherrteam sofort gesagt, Vorsicht, deine Wege beim Feuer sind zu lang in diesem Bereich, bitte prüf das mal. Oder Vorsicht, der Abstand, die Abstandsfläche hier oder da passt nicht ganz. Also ich muss nicht erstmal etwas einreichen, wovon ich glaube, dass es richtig ist. Gehen wir mal davon aus, Menschen reichen immer nur Dinge zur Genehmigung ein, wo sie wissen, die sind korrekt. Und dann prüft es jemand und findet was und dann geht das Spielchen wieder zurück. Das ist ja ein riesen Zeitverlust und das ist einfach blöd. Digitale Möglichkeit, ich kann etwas hochtun, kann es checken innerhalb von einer Stunde, kann es wieder runternehmen, kann das optimieren, kann es wieder hochtun. Und erst wenn diese Checker da oben eigentlich alle sagen, dass es funktioniert, dann reiche ich es ein für die Baugenehmigung. Und das Schöne ist, und dann wird eben auch die Baugenehmigung schneller. Also in Estland vergeben die in Tallinn, in der Hauptstadt, Baugenehmigungen für maximal 6 Wochen. Also länger wie 6 Wochen wartet da keiner auf eine Baugenehmigung. Voraussetzung, diese Checker haben maximal 3 Dinge, die nicht passen.
Wir waren vorhin schon einmal in Skandinavien, jetzt sind wir wieder dort. Ich würde gerne kurz da verweilen. Anton, du hast schon davon gesprochen, dass dich die Baustellenbesuche in Skandinavien beeindruckt haben. Was kann man sich denn deiner Meinung nach da abschauen?
Also was, glaube ich, schon einmal sehr interessant ist, ist eben die Art der Zusammenarbeit, die dort anders läuft als bei uns. Weil man dort eben andere Vergabemodelle hat und das Ausführunternehmen sehr früh im Projekt irgendwo mit dabei ist. Und eben, wie der Klaus sagt, die Auswahl eher anhand der Personen, der Kompetenzen, aber auch einer gewissen Sympathie, sage ich jetzt einmal, stattfindet und man dann mit diesem Team das Projekt gemeinsam bearbeitet. Also das ist, glaube ich, mal ein ganz großer Aspekt, weil das ist entscheidend, damit man überhaupt Prozesse optimieren kann. Das Zweite war dann schon auch damals bereits der sehr hohe Digitalisierungsgrad, ja, den die dort entsprechend haben, also mit sehr starken digitalen Tools, wo es auch dann einen durchgängigen Datenfluss gibt und nicht ständig Datenübergänge von A nach B, die dann nicht funktionieren und wo man alles wieder neu aufbaut. Also man hat wirklich auch einen hohen Grad an Digitalisierung. Und ich glaube, das Ergebnis dieser beiden, sag jetzt mal, Aspekte ist dann schon, dass es irgendwie auf den Baustellen viel gelassener und ruhiger zugeht. Ich meine, für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu chillig. Also ich glaube schon, dass wir da ein bisschen noch mehr Drive haben. Das will ich auch ganz offen sagen. Mein Gegenbeweis ist, die skandinavischen Bauunternehmen sind in Mitteleuropa kaum vorhanden. Umgekehrt haben die mitteleuropäischen Skandinavien auch keine Chance, aber das hat ein bisschen einen anderen Grund. Aber irgendwie geht es relativ chillig zu und so gesehen ist dort auch der Bauberuf, glaube ich, ein Beruf, der dann auch irgendwo attraktiv ist, weil man auch zum normalen Arbeitsleben und Arbeitsverhältnis kommt. Spannend gefunden habe ich auch das Thema Materialversorgung. Wir haben uns da so eine Umbaubaustelle angeschaut, wo die wirklich das Material in die Nähe der Baustelle bringen und dann tageweise auf die Baustelle verbringen und die ganze Logistik, Material, sage ich jetzt mal Zufuhr, Materialabfuhr, machen eigene Leute. Und nicht die Facharbeiter, sondern eigene Leute außerhalb, sage ich jetzt mal, der Arbeitszeit. Das heißt, dort wird die Facharbeit nicht gestört. Und ich habe das super gescheit gefunden, weil wir natürlich schon viele qualifizierte Ressourcen damit verbrauchen, dass wir Facharbeiter auch Dinge machen lassen, die eigentlich nicht sein Job sind. Ja, wenn der Elektriker ständig nur die Kabel schleppen muss, von unten nach oben raufholt, obwohl er qualifizierter Elektriker ist, dann ist das nicht sehr effizient. Das sollen andere Leute machen wie in anderen Industrien. Also diese Trennung der Logistik von der eigentlichen Facharbeit und damit, sage ich jetzt einmal, das qualifizierte Einsetzen von qualifiziertem Personal, das habe ich schon sehr interessant gefunden. Und ich glaube, das wird bei uns auch aufgrund des Facharbeitermangels zunehmend auch eine große Rolle spielen. Also damit beschäftigen wir uns im Betrieb schon stark. Also wie können wir es den Leuten auf der Baustelle einfacher machen? Ja, zum Beispiel, dass die Trockenbaumaterialien halt geschossweise eingelagert werden, genau in der richtigen Menge, wie man es braucht, vielleicht schon so vorkonfiguriert und zugeschnitten, damit einfach diese sinnlosen Nebentätigkeiten wegfallen und sich die Leute wirklich auf das konzentrieren können, wozu sie ausgebildet sind. Also das spielt einen großen Aspekt. Also das war schon sehr, sehr spannend, was da droben zu sehen war, und vieles von dem würde man für uns wünschen, dass wir das bei uns auch entsprechend umsetzen können. Wenn wir das dann noch kombinieren mit dem vielleicht etwas, sage ich jetzt mal, noch immer besseren handwerklichen Einsatz, kommt man vor, und ein bisschen mehr Drive auf der Baustelle in Mitteleuropa, dann sind wir sowieso Weltmeister und unschlagbar.
Klaus, sind andere Länder deiner Meinung nach wirklich produktiver und effizienter oder nur anders organisiert? Anton hat im Vorgespräch auch von deinen Eindrücken aus Japan gesprochen. Vielleicht können wir in diese Richtung noch einen Blick werfen.
Ja, also es gibt ja tatsächlich für die Arbeitsproduktivität gibt es ja weltweit Studien, also was ist eine Stunde eines Bauarbeiters auf einer Baustelle, wie viel Wertschöpfung generiert es in diesem Land? Also wie viel setzt es um sozusagen? Interessant ist, dass diese Studien tatsächlich weltweit kein einziges Land zeigen, das viel besser ist. Die Studien zeigen auf, dass die Landwirtschaft abartig in Produktivität gestiegen ist. Ich habe das auch selber wahrnehmen dürfen. Mein Vater, also ich bin auf einer Landwirtschaft groß geworden, auf einer kleinen. Und wie das halt so ist im Allgäu, wo ich und mein Bruder jung und zu Hause waren, haben wir mitgeholfen. Und dann waren es quasi irgendwo vier Leute, die mehr oder weniger nach der Schule immer und am Wochenende in der Landwirtschaft mitgeholfen haben. Und irgendwann musste sich das ja ändern, weil keiner hat den Hof übernommen. Er hat es dann noch gemacht, bis er in der Rente war. Und tatsächlich mit Maschinen und mit anderen Prozessen hat er am Ende alleine den Hof bis zum Schluss geführt. Und wenn man das heute noch weiterdenkt mit Drohneneinsatz und so weiter und so fort, dann ist es Wahnsinn, wie dort eine Unterstützung der Produktivität stattfindet. Jetzt vergleiche ich dieses Landwirtschaftsbeispiel mit der Baubranche. Jetzt muss man ehrlich sein, ich glaube 2016 gab es einen Innovationspreis in der Baubranche, in der deutschen Baubranche, für vorgeschweißte Bewährungsmatten, die man ausrollen kann. Aber es tut mir wirklich leid. Also Bewährungsmatten gab es auch 1950 schon. Also der Innovationsgrad, den wir in der Baubranche haben, der in irgendeiner Art und Weise vergleichbar wäre mit Düngemaschinen, die analysieren in Echtzeit, wie viel Nährstoffe der Boden hier braucht, und das live einstellen im Gerät, wenn man drüber fährt. Die wissen, dass sie nicht dreimal über die gleiche Fläche, über die gleiche Rille drüber fahren dürfen. Und wir sind im Bauwesen, wir kämpfen darum, dass wir 2-3 3D-BIM-Modelle haben mit zusätzlichen Informationen und kämpfen mit Informationsdichte. Ich habe noch selten ein Modell gesehen, das tatsächlich auch Elektroleitungen drin hat. Da muss man froh sein, dass eine Kabeltrasse modelliert worden ist. Wir arbeiten dran, da sind wir relativ gut drin, wie wir Erdbaumaschinen steuern können mit Digitalisierung. Es gibt jetzt erste Kranhaken, die mit Intelligenz arbeiten und dort nochmal unterstützen können. Aber wenn wir jetzt einfach mal gucken, welchen Impact diese Technologie auf den Bau hat, dann ist es leider nicht da. Und dann müssen wir halt auch feststellen, dass alle Länder ein Produktivitätsproblem in der Baubranche haben. Und sehr viel wird darüber ausgeglichen, wie der Anton das schon gesagt hat, wie viel Drive haben die Menschen, die auf der Baustelle sind, weil es total menschenabhängig ist. Und das habe ich auch in Japan gesehen. Japan hat vor 2 Jahren ein neues Gesetz erlassen bekommen, weil die Überstunden im Bauwesen untragbar groß waren und das Bauwesen auf keinerlei Aufforderung irgendwelche Verbesserungen eingeführt hat. Und dann war das so, dass der Staat sich eingeschalten hat, und der Staat hat seit April 24 hat er durchgezogen, er misst jetzt die Arbeitszeit von jedem Rechner, von jedem Ingenieurbüro, Architekturbüro und jeder Baufirma. Und wenn die Arbeitszeiten dieser Rechner drüber gehen, dann zahlt die Firma Strafe. Und hoppla, das hat durch ganz Japan einen riesen Ruck gemacht. Und dann hat man auf die Arbeitseinsätze der Menschen geachtet. Und dann hat Japan auf einmal, zumindest mal in Tokio-Region, Takenaka ist einer der 5 größten Baufirmen, dann haben die mir ehrlich gesagt, Klaus, seitdem haben wir ein Problem, unsere Projekte rechtzeitig fertigzustellen. Weil jetzt ist es echte Produktivität. Davor konnten wir einfach, die haben sechs, die Standard war in Tokio, dass man 6,5 Tage arbeitet. Die Baustelle ist 6,5 Tage besetzt. Und immer dann, wenn es klemmt, dann schiebt man noch 3, 4, 5, 6 Nachtschichten hinterher. Und dann geht das auch wieder. Und deswegen ist grundsätzlich Japan per se nicht produktiver nach diesen Messungen wie die anderen Länder. Aber wenn man jetzt wieder andere Werte anschaut und sich sagt, okay gut, ich habe Großbaustellen in Japan besucht, in Tokio, wenn man sieht, dass in Tokio so ein Holzhybridgebäude von Renzo Piano designt, in 2,5 Jahren von Erdaushub bis Fertigstellung, Einzug halt hingestellt wird, da tut mir leid, das finde ich in Frankfurt nicht. Das finde ich auch nicht in Wien in dieser Zeit, dass man solche Gebäude, da würde ich sagen, da sind die Japaner wahrscheinlich ein halbes Jahr schneller, wie wir das in Europa machen. Was die aber auch machen, sie haben ein anderes System. Sie denken per se schon, wie der Anton und ich vorhin gesagt haben, in den Produktionsdenken. Die wissen, dass man einen groben Plan macht für das Gesamtprojekt und dass man dann scheibchenweise runterbricht und dass man nichts baut, was man nicht selber auch geplant hat. Die Kratte Takenaka hat ein Verbot, die machen kein Bauprojekt, wo die TGA-Planung nicht auch der macht, der sie einbaut. Die würden niemals auch, die sagen, Klaus, wie kommt ihr in Europa auf die Idee, das Komplexeste in einem Bauprojekt, die TGA, die technische Gebäudeausstattung, für einen A planen zu lassen, der keine Ahnung hat, wie die Firma denkt und handelt und arbeitet, die sie einbaut, und der baut sie ein. Und danach glaubt ihr, funktioniert das Ganze alles. Also von daher, wir sind nicht produktiver. Da kann sich momentan aus meiner Sicht kein Land rausstehlen. Die Kulturen sind anders. Das ist der Riesenvorteil von Skandinavien. Die wollen alle miteinander zusammenarbeiten. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade Deutschland und Österreich, um ehrlich zu sein, in der Schweiz ist es ein bisschen besser. In Deutschland und Österreich ist der Wille, dass alle zusammenarbeiten wollen im Projekt und auch gemeinsam das Projekt als Ziel haben und nicht nur den eigenen Deckungsbeitrag. Das ist nicht immer vorhanden und das ist dann natürlich schon ein Grundproblem.
Damit sind wir jetzt schon fast am Ende unseres Gespräches angelangt. Klaus, ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, wenn du ein strahlendes Bild der Zukunft der Baubranche malen würdest, wie würde das aussehen?
Also ein strahlendes Bild der Zukunft der Baubranche, da stelle ich mir auf jeden Fall Bauherr, Planer und Ausführende vor, wie sie wirklich zusammenstehen mit Stolz und haben einen stolzen Blick und freuen sich während und nach dem Projekt zusammen. Weil aktuell ist das traditionelle Bild ja häufig so, man freut sich am Anfang, dass man einen Auftrag hat und am Schluss sieht man sich vor Gericht so auf die Art. Und das wäre mir wichtig, während und auch danach, dass man da zusammensteht und stolz ist auf das, was man gemeinsam geleistet hat. Und ein strahlendes Bild der Baubranche ist für mich tatsächlich immer noch, und davon bin ich felsenfest davon überzeugt und habe schon viele kleinere Schritte und Beweise in diese Richtung liefern können, ist, dass wir anderen Branchen zeigen, dass wir das so viel besser können wie die anderen. Wir können Lean, wir können Digitalisierung und dieses Produktionsdenken besser wie die anderen, weil diese stationären Industrien, die haben sich darauf ausgeruht, die haben auch Lean häufig irgendwie so als Programm dargestellt, um ein paar Leute zu entlassen. Völliger Blödsinn. Wenn wir Lean so verstehen und diese Philosophie so verstehen, Produktionsdenken so verstehen, dass wir den Mensch wertschätzen, und zwar jeden einzigen vom Lehrling bis zum Chef, und gemeinsam die besten Produkte in brutal kurzer Zeit und es jedes Mal noch ein Stückchen besser machen, das wäre so mein Bild. Und darauf darf jeder einzelne von den Leuten richtig stolz sein.
Dann möchte ich dich, Anton, jetzt als Mittelständler noch fragen, was brauchst du denn, um dieses Bild zu verwirklichen?
Für uns, glaube ich, wäre ganz wichtig, dass wir zu neuen Kooperations- oder Zusammenarbeitsmodellen mit unseren Bauherrschaften kommen. Denn so wie es jetzt großteils ist, dass man, sag jetzt mal, die Leistungen runterbricht auf Teilleistungen und dann nur schaut, wer kann es noch billiger am Markt draußen machen, das führt zu keinem guten Ergebnis. Also für uns wäre sehr wichtig, dass wir sehr früh Partnerschaften eingehen können, dass wir sehr früh im Projekt sind und dass wir dort mehr Verantwortung übernehmen können und dürfen. Dazu sind wir auch bereit. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit, nicht? Denn die Branche hat da in den letzten Jahrzehnten gedicht, das abzuschieben und immer auf den anderen zu zeigen, wer die Schuld war. Nein, wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, gerade auch in unseren Design- und Bildprojekten. Wir wollen das, ja. Und dann können wir auch wieder die Prozessabläufe, sage ich jetzt einmal, besser beeinflussen, besser optimieren. Wir können dort leaner arbeiten. Und ich glaube, in Summe wäre das einfach ein gutes Zukunftsbild, weil es auch viel Druck aus der Branche nehmen würde, weil es damit auch für junge Menschen wieder attraktiver wird, dort zu arbeiten, weil man wieder bessere Rahmenbedingungen hätte. Also das wäre für uns ganz, ganz wichtig. Aber es beginnt ganz vorne im Projekt und ohne unsere Auftraggeber haben wir keine Chance, das zu ändern. Also der große Change muss fast dort beginnen oder die Bereitschaft muss dort beginnen, sonst funktioniert es leider nicht.
Dann darf ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Vielen Dank, Herr Klaus Nesensohn.
Dankeschön.
Und danke dir, lieber Anton.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns in den sozialen Netzwerken und empfehlt Die Zukunft baut mit weiter. Mehr Informationen gibt es auf www.riederbau.at. Wir hören uns wieder, wenn es heißt
Riederbau. Die Zukunft baut mit.